Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen. Papst an polnische Bischöfe, seit dem Geschiedenen nahe. Vatikan zum UN-Kinderschutzbericht, das Komitee überschreitet seine Kompetenz. Und Schweiz, Ausländer sind keine Ware. Ich bin Mario Galgano, herzlich willkommen. Bischöfe und Gläubige sind aufgerufen, Geschiedenen und Getrennten beizustehen. Daran erinnerte der Papst an diesem Freitagmittag. Er traf polnische Bischöfe, die anlässlich ihres Adlimina-Besuches im Vatikan sind. Etwa 30% der Ehen in Polen gehen mittlerweile zu Bruch. Die Zahl der Scheidungen hat innerhalb eines Jahrzehnts um mehr als die Hälfte zugenommen. Ausgehend von der Situation in Polen erläuterte der Papst, dass sich jede Gesellschaft auf drei Elemente stütze, nämlich Familie, Jugend und Berufung.
Heute wird die Ehe oft als eine Form von Gefühlsbereicherung betrachtet, die man selber auswählen oder ändern kann, so wie man es gerade wünscht. Leider ist diese Vision auch in die christliche Mentalität eingeflossen und hat dazu geführt, dass Scheidungen und Trennungen auch bei Gläubigen oft vorkommen. Dieser Weg scheint heute so einfach zu sein.
Bischöfe hätten deshalb die Aufgabe, jenen beizustehen, die in eine solche Situation geraten. Geschiedene und Getrennte bedürften der Barmherzigkeit, so der Papst weiter.
Damit es aber nicht so weit kommt, ist es wichtig, dass Jugendliche eine gute Vorbereitung auf die Ehe haben. Das ist wichtig, damit sie verstehen, welche Schönheit die Ehe hat. Basis dazu sind die Liebe und die Verantwortung. Diese zwei Elemente helfen, jegliche Schwierigkeiten und Egoismen zu meistern, indem auch die gegenseitige Vergebung gefördert wird. All das hilft auch, nicht in die Falle zu tappen, den anderen zu verwerfen.
Und hier noch ein Nachrichtenüberblick mit Gudrun Seiler.
Polen. Die katholische Kirche des Landes muss sich erstmals wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes vor Gericht verantworten. Der heute 26-jährige Marcin K. beschuldigte, einen Priester ihn in seiner Jugend sexuell missbraucht zu haben. Im Oktober war ein Schlichtungsversuch vor dem Gericht gescheitert. Der Ortsbischof hatte dem Opfer persönlich tiefes Bedauern ausgedrückt und ihm 2012 etwa 500 Euro für eine Therapie erstatten lassen. Der Mann fordert nach eigenen Angaben von der Diözese, einer Pfarrei und deren zu einer Haftstrafe verurteilten ehemaligen Pfarrer insgesamt knapp 48.000 Euro und eine Entschuldigung. Der Heilige Stuhl und die palästinensische Autonomiebehörde haben das Ziel, einen gemeinsamen Grundlagenvertrag abzuschließen. Das teilte der Vatikanische Pressesaal an diesem Freitag mit. Die bilateralen Kommissionen des Heiligen Stuhls und des Palästinenserstaates hätten einen bedeutenden Fortschritt in der Stellung des endgültigen Textentwurfs für das Abkommen erreicht, so die Vatikannote. Demnächst soll das Dokument unterschrieben werden, allerdings wird nicht angegeben, zu welchem Zeitpunkt. Der Vatikan und Israel sollten enger gegen Antisemitismus zusammenarbeiten. Das sagte der israelische Botschafter beim Heiligen Stuhl, Zion Evroni, bei einer Konferenz in Siena. Dazu sollten nicht nur katholische und jüdische Einrichtungen involviert werden, sondern auch alle israelischen Botschaften und vatikanischen Nunziaturen in der Welt, so Evroni. Seine Idee stützte auf die Botschaft des Konzilsdokument Nostra Aetate, fügte der israelische Diplomat an.
Der Kinderschutz ist von den meisten Titelseiten der internationalen Zeitungen schon wieder verschwunden. Der Vatikan sieht dagegen weiter Klärungsbedarf. In einer Erklärung von diesem Freitag reagiert Vatikansprecher Pater Federico Lombardi auf den Bericht des UN-Kinderrechtskomitees, das den Heiligen Stuhl in dieser Woche ein schlechtes Zeugnis in puncto Kinderschutz ausstellte. Mehr von Anne Preckel.
Beim aktuellen UN-Bericht und der Reaktion darauf könne von keiner Konfrontation zwischen den Vereinten Nationen und dem Vatikan die Rede sein, stellt Lombardi zunächst klar. In der Presse, darunter im deutschen Magazin Der Spiegel, war suggeriert worden, die UNO attackiere den Vatikan wegen der Verschleierung von Kindesmissbrauch. Die mediale Berichterstattung über den Fall sei unberechtigt und schädlich für den Vatikan, so Lombardi. Der Heilige Stuhl habe die Vereinten Vereinten Nationen in ihrer friedensstiftenden und völkerverständigenden Rolle stets stark moralisch unterstützt, hält Lombardi grundsätzlich fest. Umgekehrt sei sich die Spitze der Vereinten Nationen durchaus um die Bedeutung der Rolle des Heiligen Stuhls für die Entwicklung der Völkergemeinschaft bewusst. Dafür sprechen nicht nur die zahlreichen Beiträge des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen, als auch die Reden der Päpste vor der UNO-Vollversammlung. Paul VI., Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Hatten auf Einladung dort gesprochen. Mit Blick auf den am Mittwoch veröffentlichten Bericht des UN-Kinderschutzkomitees spricht Lombardi von schwerwiegenden Mängeln. Das Gremium habe die schriftlichen und mündlichen Beiträge der Vatikanvertreter nicht adäquat berücksichtigt, so Lombardi. Wer diese Antworten gelesen und gehört hat, findet im Dokument des Komitees keine proportionalen Entsprechungen. Das lasse vermuten, dass der Bericht schon vor der Anhörung der Vatikan-Delegation am 16. Januar geschrieben und abgeschlossen worden sei. Als besonders schwerwiegend wertet Lombardi das Unverständnis gegenüber der besonderen Natur des Heiligen Stuhls, den man nicht ohne weiteres mit anderen Staaten vergleichen könne. Diese besonderen Merkmale seien seit der Ratifizierung der Kinderrechtskonvention durch den Heiligen Stuhl viele Male detailliert erklärt worden, insbesondere in den jüngsten Antworten des Vatikans an die Kommission, so der Vatikansprecher. Lombardi wörtlich: Kann man hier nicht verstehen oder will man hier nicht verstehen? In beiden Fällen hat man das Recht, sich zu wundern. Als vielleicht am folgenschwersten ordnet Lombardi die Stellungnahmen des Komitees zu Fragen der Sexualerziehung und Sexualität ein. Hier scheinen die Beobachtungen des Komitees in verschiedenen Richtungen über die eigenen Kompetenzen hinauszugehen, so der Jesuit. So würden in Fragen der Verhütung, der Abtreibung, der Erziehung in der Familie oder der Sicht auf die menschliche Sexualität Weisungen eigener ideologischer und moralischer Prägung gegeben, bemängelt der Sprecher, der dies als Einmischung in die Lehrmeinung und Morallehre der katholischen Kirche wertet. Der Vatikan hatte diesen Punkt bereits in seiner ersten offiziellen Stellungnahme zum Bericht vom Mittwoch angedeutet. Darin werden einige Empfehlungen des Komitees als Eingriff in Lehre und Religionsfreiheit beschrieben. Die Ratifizierung der Kinderschutzkonvention durch den Vatikan sei durch den historischen Einsatz der universellen Kirche und des Heiligen Stuhls für das Wohl der Kinder motiviert, hält Lombardi fest. Die Kirche habe in diesem Bereich auf vielfältige Weise enorme Arbeit geleistet und tue dies bis heute. Man werde sich weiter um eine Umsetzung der Konvention bemühen und einen offenen, konstruktiven und engagierten Dialog mit den entsprechenden verantwortlichen Organen führen. Die vorgesehenen Prozeduren würden eingehalten, man sei offen gegenüber konstruktiver Kritik. Zugleich werde der Heilige Stuhl mutig und entschieden seine Positionen vertreten. Mit dem Bericht habe sich das UN-Kinderrechtskomitee schwere und berechtigte Kritik zugezogen, so Lombardi abschließend. Überhaupt seien die Empfehlungen des Komitees häufig ziemlich fleischlos und von relativem Gewicht, teilt der Vatikansprecher aus. Mit den negativen Folgen des aktuellen Falls müssten die Vereinten Nationen nun umgehen, wenn sie auch als Ganze nicht für die Arbeitsweise eines einzelnen Komitees verantwortlich gemacht werden könnten.
Und wir bleiben beim Thema. Der UN-Bericht zum Umgang der katholischen Kirche mit sexuellem Missbrauch von Kindern wirft alles in einen Topf. Das bemängelt Jesuitenpater Klaus Mertes in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger und der Frankfurter Rundschau. In der Freitagsausgabe der Zeitungen sagte Mertes, dass er nur den Kopf schütteln könne, wenn die Experten des UN-Kinderrechtskomitees UNCRC von einer zwingenden Meldepflicht von Missbrauchsfällen an die staatlichen Behörden redeten.
Die Schweizer und ihre Haltung zu Nichtschweizern im Land. Seit den 70er Jahren gab es mehrere Abstimmungen darüber, ob und wie man den Ausländeranteil in der Eidgenossenschaft senken könnte. Auch wenn bei Umfragen eine Mehrheit sich gegen Ausländer aussprach, waren die Ergebnisse der Abstimmungen fast immer ausländerfreundlich. Am Sonntag könnte es aber anders aussehen, so zumindest die Berechnungen der Politologen. Die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei SVP will mit ihrer sogenannten Masseneinwanderungsinitiative möglichst viel der zukünftigen Immigration im Land verhindern. Darüber stimmt die Schweiz am Wochenende ab. Die katholische Kirche hat sich dazu klar geäußert. Sie lehnt die Initiative ab. Weshalb, sagt uns der Präsident ad interim der bischöflichen Kommission Justitia et Pax, Thomas Wallimann.
Also auf den ersten Blick sieht das ja nach einer, wie soll ich sagen, nach einer wirtschaftlichen Frage aus. Und wenn man genauer hinsieht, dann sieht man eben, dass hier Menschen, insbesondere Menschen, die in die Schweiz arbeiten kommen, letztendlich nur unter dem Gesichtspunkt des wirtschaftlichen Nutzens betrachtet werden. Man kann sagen, der Blick der Initiative und vieler Initiativbefürwortenden, die sehen in den Menschen nur einen Arbeiter, aber keinen Menschen. Deswegen wollen sie auch die Familien nicht dabei haben. Deswegen reduzieren sie diese Menschen lediglich auf Arbeitskräfte. Und das widerspricht einer christlichen Grundhaltung, dass eben zuerst der Mensch als Mensch gesehen werden muss mit all seinen Beziehungen und nicht nur als Arbeitender.
Ausländer seien keine Ware, so das Hauptargument von Justitia et Pax gegen die SVP-Initiative. Dass es aber fremdenfeindliche Haltungen in der Schweiz gibt, hänge damit zusammen, dass viele durch die großen sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen verunsichert seien.
Nicht zuletzt auch wegen hoher Arbeitsbelastung etc. Zeitdruck. Genau die Zeit fehlt, die Wertfragen zu thematisieren, die hinter diesen Veränderungen stecken oder was diese Ängste, dass diese Ängste nur ein Symptom sind, vielleicht auch um zu klären, wer sind wir überhaupt, was wollen wir. Und dann sind wir natürlich immer sehr anfällig, dass letztendlich der Bauch reagiert, insbesondere wenn er auf der Angstebene angesprochen wird.
Die katholische Kirche in der Schweiz hat eine Vorbildfunktion, so Wallimann von Justitia et Pax. Der Anteil an Ausländern, die im Kirchenbereich arbeiten oder aktiv seien, sei höher als in anderen Bereichen der Schweizer Gesellschaft.
Ich denke, wir können zum einen zeigen, dass wir sehr gut miteinander arbeiten können, dass wir auch die Stärken und Schwächen beispielsweise ausländischer Kulturen im Rahmen der Religion und im Rahmen des Pfarreilebens integrieren können. Wir sehen dort auch, wo die Schwierigkeiten liegen, also wie man spricht, wie man miteinander umgeht, wie man einander versteht. Aber wir sehen dort auch die Probleme. Ich denke, die können wir dort auch thematisieren. Wird jemand nur auf das Priestersein beispielsweise reduziert? Diese Gefahr besteht durchaus auch bei ausländischen Seelsorgen, die bei uns arbeiten. Also wir haben in der Schweiz, in der Kirche letztendlich eine ganz ähnliche Landschaft wie sonst in der Schweiz und hätten und haben auch die Möglichkeiten, das sieht man in vielen Pfarreien, dass wenn man das direkte Gespräch sucht, wenn man miteinander etwas gemeinsam gestaltet, dass dann auch etwas sehr Fruchtbares möglich ist.
Abstimmungen wie jene am Sonntag zeigen nicht nur das Verhältnis der Schweizer zu Ausländern auf, es gehe auch um die eigene Identitätsfrage, sagt Wallimann.
Ich denke, wir Schweizerinnen und Schweizer, gerade weil wir eben nie Kolonialmacht waren, haben ein anderes Verhältnis zu dem, was außerhalb von uns passiert. Wir sind so, ich sage es mal so, sehr heimatlich, gemütlich orientiert, nehmen Menschen zwar sehr gerne auf, aber sind dann häufig auch enttäuscht, wenn diese Menschen beispielsweise dann ihre eigene Herkunft und ihr Heimatland, von dem sie in die Schweiz gekommen sind, sehr stark werten. Man kann das heute noch feststellen, wenn beispielsweise jetzt junge Männer, die aus Ex-Jugoslawien in die Schweiz kamen, für eine kroatische oder ex-jugoslawische Nationalmannschaft Fußball spielen, wie die Enttäuschung manchmal da ist. Man hat sie doch aufgenommen und jetzt machen die etwas anderes, also gehen die zurück. Und aus dieser Enttäuschung heraus wächst dann häufig eine Form von Abwehr. Und heute sind wir damit konfrontiert, dass wir eigentlich herausfinden müssen, angesichts der vielen Menschen, die bei uns wohnen, was ist denn unsere Eigenart?
Ein neuer Fall brutaler Lynchjustiz in der Zentralafrikanischen Republik sorgt für Empörung und Entsetzen bei der Bevölkerung. Regierungssoldaten hatten am Mittwoch in der Hauptstadt Bangui einen mutmaßlichen muslimischen Seleka-Rebellen auf offener Straße brutal getötet. Das Ganze wurde von vielen Schaulustigen gefilmt und ins Internet gestellt. Das bringe viel Hass und Unmenschlichkeit zum Ausdruck, sagt Petula Fernandez Malo von der Caritas Bangui gegenüber Radio Vatikan.
Das hat uns alle hier überrascht. Im Großen und Ganzen sind die meisten Menschen hier in Bangui friedlich. Ich gehe davon aus, dass es eine kleine Minderheit ist, die noch immer nach Rache dürstet. Der Vorfall ereignete sich bei einer militärischen Feier und niemand kann mit Bestimmtheit sagen, ob es sich bei dem Opfer wirklich um einen ehemaligen Seleka-Rebellen handelt.
Die Tat ereignete sich kurz nach dem Ende einer Rede der neuen Übergangspräsidentin Catherine Samba-Panza. Darin hatte sie auch ihren Stolz auf die zentralafrikanische Armee ausgedrückt, die seit dem 20. Januar regierende Staatschefin versucht, das christlich geprägte Land wieder zu Frieden und Ordnung zu führen.
Der Konflikt hat dazu geführt, dass sich das Verhältnis zwischen Christen und Muslimen verschlechtert hat. Das kann man nicht einfach leugnen. Auch wenn es Projekte zur Versöhnungsarbeit gibt, so ist das Zusammenleben heute nicht einfach. Konkret spüren wir das in den einzelnen Quartieren. Da ist die religiöse Trennung voll im Gange und jeder muss aufpassen, wenn er im falschen Quartier lebt.
Lynchjustiz kommt in Bangui immer häufiger vor. Allein die UNO-Blauhelme haben in den vergangenen Wochen 3 Lynchattacken in letzter Minute verhindert. Wo es einen Hof gibt, kann alles passieren. Korruption, Laster, Verbrechen. Das sagte der Papst an diesem Freitagmorgen bei seiner Frühmesse in der Kapelle von Santa Marta. Stefan von Kempis berichtet.
Der Papst bezog sich dabei allerdings nicht auf den Vatikan, sondern auf den Hof des Herodes. Der König von Judäa ließ aus einer Laune heraus Johannes den Täufer töten, um seine Geliebte zufriedenzustellen, so Franziskus. Wo es einen Hof gibt, kann alles passieren: Korruption, Lasterverbrechen. Ein Hof fördert solche Dinge. Was hatte Johannes der Täufer getan? Er hatte vor allem den Herrn angekündigt, die Nähe des Herrn, das Heranbrechen des Reiches Gottes. Und er hatte das mit Entschiedenheit getan. Er rief alle dazu auf, sich zu bekehren. Er war eine starke Persönlichkeit und er verkündete Jesus Christus. Der Täufer habe der Versuchung widerstanden, sich selbst zum Messias zu erklären, fuhr Franziskus in seiner Predigt fort. Er habe Jesus nicht den Titel geraubt, sondern sei ein Mann der Wahrheit geblieben. Doch sei er Jesus ähnlich geworden im Herabsteigen. Er habe sich gedemütigt, herabgebeugt bis zum Tod. Und dadurch habe ihn derselbe schmähliche Tod wie auch Christus ereilt, wie ein Straßenräuber, wie ein Dieb, wie ein Krimineller. Demütigende Tode. Auch Johannes der Täufer hatte sein Gethsemane, seinen Moment der Todesangst im Kerker. Das Dunkel der Seele, das reinigt, wie bei Jesus am Ölberg. Dieses Dunkel des Gottesmanns, der Gottesfrau, ich denke da an das Dunkel in der Seele der seligen Mutter Teresa von Kalkutta. Die Frau, die von aller Welt gelobt wurde, Nobelpreis. Aber sie wusste ganz genau, dass es in einem langen Moment ihres Lebens innen nur eine Leere gab. Johannes der Täufer sei die Ikone eines Jüngers, so der Papst. Es wird uns gut tun, uns heute nach unserem Jüngersein zu fragen: Verkünden wir Jesus Christus? Profitieren wir von unserem Christsein, als ob das ein Privileg wäre? Gehen wir auf dem Weg Jesu Christi, dem Weg der Demütigung, der Demut, des Dienstes? Fragen wir uns, wann war meine Begegnung mit Jesus Christus, diese Begegnung, die mich mit Freude erfüllt hat? Gehen wir dahin zurück, ins Galiläa der Begegnung.
Und damit endet diese Sendung. Ich bin Mario Galgano und Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.